Minsk angekommen. Tokio war klein, Minsk war, das Dorf war zweimal größer als Tokio und so, und die alle zum Essen, und das war der Wahnsinn. Und ich habe nicht aufgepasst, in meine Necessaire war Aspirin und ich habe nicht gelesen. Und das Aspirin-Komplex hat Pseudoephedrin rein. Mhm. Und ich habe einen Morgen eingenommen, zum Mittag eine und am Abend vor dem Rennen. Ja, und dann kommt der Dopingkontroll.
Velodromecast Folge 3, herzlich willkommen und vielen Dank weiterhin für das Feedback auf die ersten beiden Folgen mit Erik Weißpfennig und Alessa Catriona Pröbster. Ich bin Felix Gerhardt, ihr könnt mir gerne weiterhin schreiben bei Instagram @velodromecast, falls ihr Kritik, Ideen habt oder euch auch einfach einen Gast mal wünschen möchtet. Heute wird es zum ersten Mal international, denn ich habe mit dem Schweizer Nationaltrainer Bahn gesprochen, mit Tristan Maguet. Ihn kennt ihr vielleicht noch von seiner eigenen Karriere, er hat sie 2021 beendet und ich habe ihn mal unheimlich gerne gesehen, weil er so eine spezielle Fahrweise hatte. Ist ja relativ klein, hat sich dann immer richtig gebückt auf dem Fahrrad. Dazu ungeheuer antrittsschnell, sehr spektakulärer Fahrer. Ich habe ihn zum letzten Mal auf der Bahn live gesehen bei den Six Days Bremen 2019. Da ist er zusammen mit Simone Consoni gefahren, ist, ich glaube, Dritter geworden. Und da schließt sich ja noch fast schon der Kreis, denn dieser Simone Consoni, der hat die diesjährigen Bremer Six Days, die vor zwei Wochen ungefähr zu Ende gegangen sind, gewonnen. Bei denen habe ich auch dieses Interview geführt. Simone Consoni gewonnen gemeinsam mit Michele Scartezzini, hauchdünn vor Roger Kluge und Moritz Augenstein, und auf Platz 3 dann Niels Pollitt und der junge Däne Matthias Malmberg. Und Kluge und Augenstein dürften dann auch das deutsche Team für das Madison-Rennen bei der Europameisterschaft sein. Die steigt ja vom 1. bis 5. Februar in Konya in der Türkei. Davor gibt es noch die Generalprobe, nämlich das Six Days Weekend Berlin am 30. und 31. Januar im Velodrom. Da sind dann auch Roger und Moritz zusammen am Start. Also falls ihr einigermaßen aus der Nähe kommt, dann kommt in die Halle. Und falls das nicht passt, weise ich euch noch kurz auf den Livestream hin, denn das gesamte Six Days Weekend wird gestreamt und ich freue mich sehr, denn ich werde das Ganze dann kommentieren. Also der Hinweis in eigener Sache, das Six Days Weekend Berlin am 30. und 31. Januar, entweder vor Ort oder im Livestream, auf jeden Fall eine lohnenswerte Angelegenheit. Und dann gibt es noch einen letzten Hinweis, ich habe fast alle Gäste der ersten Staffel, möchte ich es mal nennen, auf einer kleinen Tafel unterschreiben lassen und die gibt es zu gewinnen. Und wie, dazu gibt es in der kommenden Woche dann ein Posting auf Instagram, also folgt da am besten schon mal. Und jetzt geht's los mit Tristan, Titi, The Rocket Man, Maggie.
Hallo, danke.
Tristan, du bist als Trainer dabei, du hast deine Karriere 2022, glaube ich, beendet.
Was? 21.
21 beendet. Ja. Was ist mittlerweile dein Job?
Ich bin Nationalcoach, Bahnradsport, alle Kategorien, Männer und Frauen. Und noch Straße U23 als Bahn, also als Coach auch.
Das war dann der direkte Übergang quasi vom Fahrer hin zum Coach.
Ja, das ist mein letztes Rennen war im Dezember in Grenchen und am Sonntag war ich schon in mein erstes Trainingslager mit Junioren auf der Bahn.
Apropos Training, es rumpelt im Hintergrund ein bisschen, denn gerade ist Training angesagt. Das heißt, wir sitzen hier Luftlinie 2 Meter von der Bahn entfernt. Das ist das richtige Bahnradsport-Feeling. Wir sitzen im Fahrerlager, ne? So ein Holz zusammengezimmertes Ding. Hat sich wahrscheinlich wenig verändert zu deinen aktiven Jahren. Ne? Da waren es auch einfach so Holzbritschen.
Ja, das ist genau immer noch das Gleiche wie früher. Die Kabine am gleichen Platz und das Feeling auch, wenn die Junge und du musst warten, dann schaust du die Rennen und so, das ist cool, ja. Mhm.
Wie bist du eigentlich zum Bahnradsport gekommen? Man kennt das von den Fußballern, es gibt überall einen Fußballplatz, es kann auf der Straße gekickt werden. Man kann auch überall Rad fahren, aber man kann nicht überall auf der Bahn Rad fahren.
Ja, also auf der Bahn bin ich wegen das Centre Mondial du Cyclisme in Egel 2002 aufgegangen. Und ich war einmal dort und ich habe mal probiert, Bahn zu fahren. Und ja, es hat mir gepackt und ich bin nachher seit meiner Junior-Kategorie auf der Bahn gefahren.
Mhm. Und die Schweiz hat ja auch eine einigermaßen gute Tradition, was Bahnradsport angeht. Ich bin aufgewachsen, so ich habe angefangen Mitte der 80er Bahnradsport zu verfolgen und dann so wirklich wahrgenommen habe ich so ab den 90ern und dann kam ja irgendwie Bruno Riese, Kurt Betschart natürlich, ja. Waren das auch deine Vorbilder?
Ja klar, Bruno, Kurt und Franco auch.
Franco Marulli.
Und dann am Anfang habe ich als Junior weißt du nicht genau, wer das ist. Und ich habe die kennengelernt in der Nationalmannschaft. Und danach sind wir gute Freunde geworden mit dem Franco und Bruno auch, weil wir waren die gleiche Kabine am Sechstagerrennen. Und auch für mich war auch Konkurrenz, wo in Rennen in der Schweizer Meisterschaft oder so, ja, du kannst dir messen und du weißt, wenn diese zwei geschlagen hat, dann in internationales Niveau bist du nicht schlecht.
Mhm. Mit Franco hast du ja auch ein Sechstagerrennen mal zusammen gewonnen, richtig?
Ja, zwei, ja. Mhm. Genau.
Was ist denn deine Lieblingsdisziplin eigentlich? So beim Sechstagerrennen ist ja der Klassiker, das Madison-Rennen, das Zweier-Mannschaftsfahren, aber es gibt auch, keine Ahnung, es gibt Rundenrekordfahren, es gibt Ausscheidungsfahren. Ja. Gibt es eine Lieblingsdisziplin, die du hast?
Ja, also erst schon das Madison und meine zweite Lieblingsdisziplin war das runde Seitfahren oder 500 Meter.
Mhm.
Das war ja meine Spezialität hier.
Ja, du, weil du auch so ungeheuer sprintschnell immer warst und eben durch diese kleine Position, ich habe es eben beschrieben, so aerodynamisch. Hast du daran eigentlich auch immer gearbeitet?
Nö, ich habe einfach meine Position selber gemacht auf dem Fahrrad und ein bisschen angepasst nach den Jahren und mit den anderen Trainer, also früher Daniel Giesiger, haben wir geschaut, aber ich habe nie etwas Spezielles gemacht in Aeroposition oder so.
Was waren eigentlich deine beim 500 Meter Zeitfahren, das ist auch zum Gucken für mich eine der Lieblingsdisziplinen. Warst du lieber vorne die Lokomotive oder hinten der Sprinter?
Der Sprinter.
Ja.
Ja, also die letztes Jahr, wo ich hier gefahren mit Franco, er ist größer und schwerer als hier, dann ich schön klein hinten und kann ich mich schnell schön verstecken und dann ja, wenn er mir die Ablösung gegeben hat, das ist fast 200 gratis für mich.
Beim letzten Start hier in Bremen warst du aber zusammen mit Simone Consoni, ne? Der ist auch eher klein und also ihr seid euch relativ ähnlich. Wir haben euch da geeinigt.
Ja, also das war in 19, glaube ich. Ja, wir sind Zweite oder Dritte geworden mit dem Simone. Und ja, wir waren beide Sprinter, aber er hat gesagt, ja, er will fahren, dann habe ich kein Problem, ich lanciere und haben wir, glaube ich, jeden Abend das 500 Meter gewonnen und sogar einmal Bahnrekord gemacht, glaube ich.
Wie ist das eigentlich, wenn man zu so Sechstagerennen fährt? Im nationalen Bereich hat man natürlich häufig seine Standardpartner, aber wenn man zu Sechstagerennen kommt, dann wird man ja häufig zusammengewürfelt. Ne? Du bist mit Franco Mavulli gefahren, aber dann mit Simone Consoni. Wie schwierig ist das, sich auf einen neuen Partner einzustellen?
Ja, es kommt drauf an, wie der Partner ist, also zum Beispiel mit Franco haben wir viel trainiert zusammen, das war kein Problem. Und wenn ein neuer hast, ja, es kann sein, das passt direkt. Also mit Simone eine Ablösung, es war schon perfekt, ich glaube, wir haben keine Ablösung verpasst, die 6 Tage lang. Und es gibt Fahrer, wo passt direkt zusammen und mit den anderen musst du dir am ersten Abend ein bisschen finden und dann das kommt nach die Tage nachher.
Wie habt ihr kommuniziert? Sprichst du Italienisch oder habt ihr Englisch kommuniziert?
Ich spreche ein bisschen Italienisch, ja. In der Schweiz haben wir auch in Süd paar von der Schweiz ist auch Italienisch und ich war in einem Straßenteam, wo halbe Schweizer und halbe Italienisch ist und dann habe ich so gelernt.
Ihr Schweizer seid ja sowieso ungeheuer sprachfertig. Wie viele Sprachen sprichst du?
Ja, Französisch, Deutsch, ein bisschen Englisch, ein bisschen Italienisch.
Aber das reicht dann wahrscheinlich einfach für die Bahn, für die Kommunikation. Da ist ja so viel Kommunikation, kann ja gar nicht sein. Ne? Man spricht sich dann einmal irgendwie bei so einer Ablösung, was ist dann? Kommt dann ein Go oder Wait? Oder?
Ja, Go, Wait oder wenn ihr seht, dass ein guter Moment für einen Attack ist, dann Go. Und ja, das sind nur kurze Worte. Oder sogar wenn du der Druck mehr auf den Arm kommt, dann weißt du, dass er muss ich jetzt.
Also schon körperlich quasi,
ja,
dass man das merkt.
Ja, genau.
Ja. Wie ist das so, wenn man merkt, so eine Attacke ist draußen, man sitzt dann oben und guckt sich das Ganze an und denkt sich, ah, das Top-Team ist draußen, jetzt müsste eigentlich direkt das nächste Team folgen. Du bist ja auch immer vorne mitgefahren. Denkt man sich, lass die erstmal fahren und ich fahre dann als nächstes? Oder kommt dann auch manchmal der Reflex so, oh, da muss ich mitgehen? Oder wird dann erstmal gerechnet? Ist das Intuition?
Zuerst wird mal gerechnet, ist schwer zu sagen. Das Problem ist, wenn du die große Team lass zufahren und das Runde nehmen. Das kann sein, dass wenn du willst eine Runde machen, dass sie zumachen und am Schluss bist du, du machst keine Runde mehr. Mhm. Dann musst du fast, wenn die sind fast ran, unbedingt probieren zum Gehen, zum Runde machen. Ja. Mhm.
Du bist 17-maliger Schweizer Meister, wenn dein Wikipedia-Eintrag stimmt, dein deutscher Wikipedia-Eintrag.
Okay. Nee.
Aber was ist dein größter Erfolg in deiner Karriere?
Golden Medal in European Games in Minsk mit Robin Froidevaux in Madison.
Die Europaspiele in Minsk 2019 war das, glaube ich.
Ja, ja.
Muss man vielleicht kurz einordnen, das ist so eine Art Europameisterschaft, aber vom Europäischen Olympischen Komitee organisiert, also quasi Europa-Olympia.
Ja, genau, das ist die Olympiade für die Europa, ja. Mhm. Also es war so, also ich war noch nie in einer Olympiade gewesen, aber die anderen zwei Fahrer, die auch dabei waren, der Terry Schier und noch eine, die war jetzt schon in Tokio und hat gesagt, wir sind in Minsk angekommen. Das war, hat er gesagt, Tokio war klein, Minsk war, das Dorf war zweimal größer, hat er gesagt, als Tokio und so. Und die alle zum Essen und ja, die Kontrolle und so, das war der Wahnsinn.
Und was war das für ein Gefühl, als ihr dann da den Sieg eingefahren habt?
Ja, für uns war das war schon groß für Swiss Olympica, weil es zählt schon und ich habe nicht gedacht, dass ich habe gewusst, dass Robin stark ist, aber dass Gott, wir können gewinnen, nicht, aber ich habe gedacht, wir haben als Ziel einen Top 5 gemacht und am Schluss hat es gereicht, ja. Er war noch jung, er war noch 20 oder so.
Mhm. Jetzt müssen wir eine Sache ansprechen, wenn man deinen Wikipedia-Eintrag liest. Es gibt ein Kapitel da drin, 2011 warst du für 6 Monate gesperrt aufgrund einer positiven Dopingprobe. Die Substanz war Pseudoephedrin, glaube ich. Das findet man in Erkältungsmitteln.
Ja.
Und das ist, wenn ich da richtig informiert bin, in Trainingsphasen erlaubt.
Genau, ja.
Also jetzt nicht irgendwie ein bewusstes Dopingmittel, sondern eben, weil man damit Erkältung bekämpft.
Mhm.
Und du wurdest aber während der Six Days in Kopenhagen, glaube ich, in Anführungsstrichen erwischt.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich habe Verkältungen gehabt, wie du gesagt hast, und Kopfschmerzen. Und ich habe nicht aufgepasst, in mein Necessaire war Aspirin und ich habe nicht gelesen. Und das Aspirin-Komplex hat Pseudoephedrin rein.
Mhm.
Und ich habe einen Morgen eingenommen, zum Mittag eine und am Abend vor dem Rennen, dass ich gerne fertig fahre. Das war, glaube ich, der vorletzte Tag oder so. Ja, und dann kommt der Dopingkontrolle und ich habe gar nicht gedacht, ich muss das eingeben, weil für mich war normale Aspirin. Mhm. Und dann... das ist schon zu spät rausgekommen, weil UCI hat Probleme gehabt, glaube ich, mit die Kontrolle. Also das ist so sehr spät rausgekommen. Und das war für mich, ja, ich habe mit allen Mitteln probiert. Die Doktor von der UCI hat gesagt, ja, das ist nicht Leistungsforderung unsere. Bahnarzt hat probiert und dann... Ich habe mit der UCI geredet und haben wir gesagt, ja, wir machen die Rückwirkung. Und das war 6 Monate. Und da habe ich die 6 Monate gemacht.
Aber
ja, für mich war ein Fehler, dass ich habe nicht kontrolliert. Klar, und ich habe gelernt, dass jetzt jede Mittel musst du kontrollieren. Und weil das war richtig, das war 0,01 Mikromilligramm zu viel.
Ja.
Im Urin.
Das zeigt aber, glaube ich, auch, ne, unter welchem, in Anführungsstrichen, Druck ihr Sportler steht. So ein Aspirin-Komplex, das pfeife ich mir auf. Wenn es mir schlecht geht, so, dann denke ich mir so, ja, pfeife mir eben rein, dann geht es mir wieder gut.
Ja, genau.
So, nichts Schlimmes. Und ihr müsst halt wirklich immer punktgenau gucken.
Ja.
Nicht nur, was drin ist, sondern auch im Zweifel, wann ihr es nehmen dürft.
Ja, genau, ja.
Mhm.
Genau.
Und hast du das Gefühl, dass du danach so ein Stück weit stigmatisiert wurdest? Warst du dann irgendwie im Peloton als ein Doper oder wurde das...
Nein, überhaupt nicht. Ich bin dieses Jahr 2011 sogar eingeladen worden in Syrien auf 6-Tage-Rennen, weil ich darf nicht fahren.
Mhm.
Und ja, alle Fahrer, Bruno und auch Robert Barco, live und so. Nein, das war für diese, ja, ein Scheiß, also ein Scheiße, dass ich gerne nicht fahren für sowas, weil wenn du schaust, die große Nummer, sage ich keinen Namen jetzt, aber wo viel mehr gehabt haben und sie sind weitergefahren und ihr, der kleine Schweizer, war ein Pseudoephedrin-Problem, dann kannst du nicht fahren. Ja.
Jetzt bist du mittlerweile Nationaltrainer, du bist viele internationale Wettkämpfe gefahren, 6-Tage-Rennen auch. Gerade der 6-Tage-Rennen-Bereich ist sehr zusammengeschrumpft. Es gibt nur noch sehr wenige 6-Tage-Rennen, die überhaupt über 6 Tage gehen. Also da gibt es noch Rotterdam und Gent. Mhm. Und ich glaube ansonsten auch keine mehr. In Deutschland gab es früher irre viele 6-Tage-Rennen. Es gibt mittlerweile nur noch in Bremen 4 Tage und in Berlin das Six-Days-Weekend mit 2 Tagen.
Ja, genau.
Wie nimmst du das wahr, dass so dein Sport so zusammenschrumpft?
Ja, ich finde schade, dass so wenig gibt für die Jungen, also wie jetzt die 2 Schweizer, wo wir hier haben, möchte ich gern, dass sie ja mehr fahren kann. Aber eben die Sponsoren ich denke, dass Radsport nicht mehr so attraktiv mit alle Problemen, die früher gegeben hat. Und ich bin schon froh, dass noch Rotterdam und Gent gibt als 6-Tage-Rennen und Bremen noch 4 Tage. Klar, ist nur 4 Tage, aber das ist auch schön, dass Bremen noch gibt.
Du hast deine Karriere 2021 beendet. War das ein bewusster Schritt oder war das irgendwie in Corona war nichts mehr los und du hast gesagt, jetzt muss ich so oder so den nächsten Schritt gehen?
Ja, ich habe schon geplant zum Aufhören, nach die 6-Tage-Rennen verschwunden sind. Eben nur, wie du vorher gesagt hast, sind nur noch zwei richtige und Bremen als 4 Tage. Und für mich, ja, das war der richtige Moment, weil jedes Jahr musste ich Sponsor suchen. Eben die 6-Tage-Rennen gehen weg, dann hast du kein Einkommen mehr. Und dann, ich habe gerade ein Offertebüro für die Verband als Trainer und ich habe gedacht, ja, jetzt ist der richtige Moment, da passt alles.
Ja, du sagst aber, du musstest Sponsoren suchen und wenn du nicht fahren konntest, hast du kein Einkommen, das heißt, du warst nicht irgendwie, in Deutschland gibt es das System, dass man entweder bei der Polizei ist und ist freigestellt für den Sport oder bei der Bundeswehr oder aber für Leute, die auch auf der Straße fahren, die haben dann ihre Straßenteams und müssen freigegeben werden. Du warst quasi komplett Freelancer oder wie war das bei dir?
Ja, ich war Einzelfahrer, also ich habe meine private Sponsor gehabt und bei uns gibt es leider nicht wie in Deutschland, wo Sportler als Bundeswehr oder Polizei ist, wo sie können für das leben. Also bei uns ist Polizei und Militär ist Militär.
Mhm. Hat dir das auch ein Stück weit wehgetan? Weil hier in Bremen eigentlich, wenn Topfahrer irgendwie verabschiedet werden, dann gibt es ja immer das Spalier und die werden verabschiedet. Ich weiß, in 2020, bevor dann hier auch in Bremen die Unterbrechung kam wegen Corona und Energiekrise, wurde Moreno de Pau groß verabschiedet. Das war ja auch einer, der so in deinem Leistungsbereich gefahren ist. Mhm. Bereust du es, dass du so einen Abschied nicht überall haben konntest?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe genug Abschied gehabt in der Schweiz. Und das war für mich okay, ich müsste nicht nur alle Velodrome einen Abschied haben, das war okay so.
Was würdest du denn machen, wenn du jetzt nicht Nationaltrainer wärst? Hättest du einen Job parat, den du sonst machen würdest? Hast du einen richtigen Job gelernt?
Ja, also gelernt habe ich Radmechaniker und ich habe zu Hause eine kleine Werkstatt aufgebaut, früher, für meine Freizeit als Profi. Dann hätte ich sicher das weitergemacht, vielleicht größer gemacht. Oder ich habe auch noch 2 Angebote gehabt von einer Radfirma in der Schweiz, um in Office zu arbeiten. Mhm. Und ein anderer, wo Vertreter ist für einen kleinen Teil für Räder und so Sachen.
Das heißt, du bleibst aber auch so oder so dem Radsport weiter verbunden? Weil du gar keine andere Möglichkeit hast.
In Moment schon, ja. Es geht noch ein paar Jahre, denke ich. Vielleicht später etwas anderes machen. Aber momentan, es gefällt mir so und wird ja noch ein paar Jahre machen, ja.
Und mir gefällt es sehr, dass du zu Gast warst im Velodromecast. Danke, Tristan, Titi Magee. Titi the Rocketman bei Instagram. Ja. Danke fürs dabei sein.
Danke.
Das war also Folge 3 des Velodromecast mit Tristan Magé. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar. Das hilft enorm, den Algorithmus nach vorne zu petern. Wo es den Podcast gibt, muss ich euch nicht erzählen. Ihr hört ja schon zu, aber am besten abonniert ihr schon mal. Dann verpasst ihr keine Folge. Und jetzt gibt's noch den kleinen Ausblick, denn nächste Woche gibt's eine neue Folge und dann mit Mr. Oberschenkel, Quadzilla oder einfach Robert Förstemann. Wir hören uns dann. Vielleicht hören und sehen wir uns auch beim Six Days Weekend Berlin. Ich bin Felix Gerhardt und Robert hat wieder einen kleinen unbezahlten Hinweis für euch.
Ja, hallo liebe Zuhörer, hier ist der Robert Förstemann, Bahnradsportler seit 25 Jahren und jetzt auch Präsident von Next German in Yellow, NGIY, die Abkürzung davon, ein Verein, der den Radsport und insbesondere den Radsportnachwuchs unterstützen und fördern soll. Wir haben gesagt, wir möchten das Thema Förderung gerne anpacken, in Deutschland den ja, Radsport-Hype auch ein bisschen nutzen, den wir gerade so erfahren, um unseren Teil dazu beizutragen, wieder einen deutschen Radsportler im gelben Trikot bei der Tour de France sehen zu können. Jetzt ist der Moment, wir brauchen starke Partner und mutige Unternehmen, die von Anfang an Teil dieser Mission werden wollen und ja, man kann mit einem überschaubaren Beitrag, 25 Euro Jahresbeitrag, quasi schon Mitglied werden bei Next German in Yellow und dann ist beispielsweise der Unterstützername, also euer Name auf dem Auto vom Tourteufel von Didi Senft, der ja im Sommer definitiv wieder bei der Tour de France dabei sein wird und damit auch euer Name mit vor Ort. Ich würde, wie schon gesagt, mich freuen, wenn ihr nicht nur Zuschauer seid, sondern Teil des Teams Next German in Yellow. Gemeinsam ins Gelbe ist unser Motto und ich freue mich auf euch und danke für die Unterstützung. Beste Grüße, Quadzilla.